Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Neue Daten zum Klimawandel zeigen, wie dringend die CO2-Emissionen sinken müssen. An der Elfenbeinküste berät die UN-Konferenz zu Bodenschutz und Wüstenbildung. Und in den Gewässern der Arktis finden sich erstaunlich hohe Medikamentenrückstände. Das sind drei der Themen heute bei uns in der Sendung. Und im Verbrauchertipp geht es dann noch um Treppenlifte. Mein Name ist Stefan Römermann. Hallo und herzlich willkommen bei Umwelt und Verbraucher. Beim Klimaschutz ist das Ziel eigentlich schon lange klar. Die Erderwärmung soll begrenzt werden. Und zwar auf deutlich unter 2 Grad. Besser noch auf maximal 1,5 Grad. So steht es im Weltklimavertrag von Paris, der 2015 unterschrieben wurde. Viele Wissenschaftler sind allerdings skeptisch, dass sich dieses 1,5 Grad-Ziel tatsächlich halten lässt. Die Weltorganisation für Meteorologie, kurz WMO, hat heute gerade neue Daten zum Temperaturanstieg veröffentlicht und, naja, sagen wir es mal freundlich, die Aussichten sind düster. Frage dazu an unseren Klimaexperten Georg Ehring. Herr Ehring, die WMO schreibt, dass die weltweite Durchschnittstemperatur möglicherweise schon in den nächsten 5 Jahren zumindest zeitweise diese berühmte Grenze von 1,5 Grad überschreiten könnte. Was heißt das konkret?
Das heißt konkret, dass die WMO in ihrem jährlichen Update zu Klima und Wetter in den nächsten 5 Jahren vorhersagt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die 1,5 Grad in mindestens einem dieser 5 Jahre bis 2026 überschritten werden, bei knapp 50% liegt. Dann wäre die Temperatur also in einem Jahr höher als um 1,5 Grad höher als im vorindustriellen Zeitalter. Zurzeit liegen wir etwa bei 1,1 Grad über dieser Marke, und es sei, um die Wahrscheinlichkeit liege bei 93%, dass mindestens ein Jahr in der Zeit bis 2026 das wärmste seit Beginn der Aufzeichnungen ist. Bisher hat diesen traurigen Rekord das Jahr 2016, und es sei sogar möglich, dass der weltweite Durchschnitt insgesamt in dieser Zeit über 1,5 Grad über dem vorindustriellen Zeitalter liegt, aber dafür liegt die Wahrscheinlichkeit bei ungefähr 10%. Grundlage für diese Prognose sind Daten von Instituten aus Spanien, den USA, Deutschland, Schweden, China und anderen Ländern, zusammengestellt vom britischen Met Office. Und diese mittelfristige Vorhersage, die sagt, das berücksichtigt nicht nur den wachsenden CO2-Anteil in der Atmosphäre, sondern auch kürzerfristige Änderungen, Strömungen, zum Beispiel die La Niña und El Niño-Wechsel im Pazifik vor Lateinamerika. El Niño bedeutet ja eine Erwärmung und La Niña eine Abkühlung. Und wenn diese 1,5 Grad in einem Jahr überschritten werden sollten, dann würde vermutlich auch ein El Niño-Ereignis dahinter stecken.
Das klingt alles nicht so richtig gut, aber kommt die Nachricht für Sie überraschend?
Nein, die Nachricht kommt überhaupt nicht überraschend. Die WMO macht so ein Update alle Jahre für die nächsten 5 Jahre seit 2015. Und weil eine Klimawende bisher ausgeblieben ist, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die 1,5 Grad in einem dieser Jahre überschritten werden, jedes Mal an. Im vergangenen Jahr hat die WMO sie für die Zeit bis 2025 auf 40% geschätzt. 2015, als die WMO mit solchen Vorhersagen begonnen hat, da lag die Wahrscheinlichkeit noch bei nahe Null. Und was jetzt passiert, ist das, was die Klimaforschung seit Jahrzehnten eigentlich vorhersagt, wenn die CO2-Emissionen nicht gesenkt werden. Professor Stefan Rahmstorf vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung hat vorhin auch getwittert, das Ganze sei nicht überraschend. Im Schnitt gebe es alle 4 Jahre einen neuen Temperaturrekord, und dann ist der nächste bald fällig.
Wo lässt sich denn dieser weltweite Temperaturanstieg jetzt schon besonders stark beobachten?
Besonders stark ist der weltweite Temperaturanstieg in der Arktis, also in den polaren Regionen, und da eben vor allem in der Arktis. Die WMO-Prognose sagt vorher, dass hier die Erwärmung auch in den nächsten Jahren 3-mal so stark ausfällt wie im gesamten Durchschnitt auf der Erde. Das sieht man ja auch am schnellen Schmelzen des Eises in Grönland und auch an der Prognose, dass es demnächst eisfreie Sommer in der Arktis gibt. Also auch das liegt im Trend. Für andere Weltregionen hat die WMO auch Vorhersagen. Mehr Regen in den Tropen, weniger in den Subtropen. All das liegt im Rahmen dessen, was man erwartet. In Europa übrigens ist Nordeuropa wahrscheinlich nasser als früher, und Südwesteuropa wird trockener, aber auch das liegt im Trend.
Wenn dieser Schwellenwert jetzt, dieser 1,5 Grad Schwellenwert in den nächsten 5 Jahren überschritten wird, was heißt das? Heißt das, wir haben dann den Kampf gegen den Klimawandel tatsächlich verloren?
Das heißt das nicht, aber die Chancen, die 1,5 Grad zum Ende des Jahrhunderts einzuhalten, die sinken natürlich. Das Pariser Abkommen bezieht sich nicht auf einzelne Jahre, sondern auf den längerfristigen Durchschnitt. Und der Weltklimarat IPCC hat ja im April seinen Bericht herausgegeben zur Minderung des Klimawandels in der aktuellen Fassung. Und das war eine drastische Warnung, dass die Welt dabei ist, die Klimaziele zu verfehlen. Es gibt aber große Unterschiede zwischen den Szenarien mit vielen Emissionen und wenig Emissionen in den nächsten Jahren. Aber fast alle Szenarien haben eines gemeinsam, dass nämlich zumindest zeitweise die 1,5 Grad im Laufe des Jahrhunderts überschritten werden, vielleicht 2040, auch für mehrere Jahre hintereinander. Und die vage Hoffnung, dass mit noch zu entwickelnden Verfahren es dann gelingt, diesen Trend umzukehren, also dass CO2 wieder eingefangen werden kann. Diese Verfahren gibt es aber noch nicht, zumindest nicht in großem Maßstab einsetzbar. Und eine Voraussetzung ist eine schnelle Wende beim CO2-Ausstoß, damit diese Verfahren überhaupt eine Chance haben.
Vielen Dank, Georg Ehring, für diese Einordnungen. Beim Klimaschutz drängt also die Zeit, aber immerhin, dass das Thema irgendwie wichtig ist, das hat sich inzwischen herumgesprochen. Und auch das weltweite Artensterben schafft es immer wieder auf Seite 1 der großen Tageszeitungen. Eng mit diesen Themen verwoben ist der Bodenschutz und der Kampf gegen die Wüstenbildung. Die Vereinten Nationen haben auf der großen Weltumweltkonferenz von Rio 1992 auch dazu eine UN-Konvention verabschiedet. Als dritte Säule neben der bekannten Konvention zum Klimaschutz und zum Erhalt der biologischen Vielfalt. Die Bodenschutzkonvention soll den Verlust fruchtbarer Böden eigentlich bis 2030 stoppen. Zurzeit treffen sich die Vertragsstaaten in Abidjan in der Elfenbeinküste mit deutlich weniger Trubel als bei den UN-Klimakonferenzen. Meine Kollegin Jule Reimer beobachtet das Thema für uns. Frau Reimer, worum geht es denn bei dieser Konferenz konkret und wer ist betroffen?
Also es geht bei dieser Konferenz nicht um natürliche Wüsten wie die Kalahari zum Beispiel im südlichen Afrika, sondern ganz konkret um Versteppung, also um Bodendegradation von grünen, von fruchtbaren, artenreichen Landschaften. Fast 2/5 der globalen Landfläche sind heute degradiert und wenn man da jetzt nicht handelt, könnten bis 2050 weitere 16 Millionen Quadratkilometer dazukommen. Das ist dann ungefähr so eine Fläche wie Südamerika. Ja, und bei der Geburt der Konvention 1992, bei der großen Rio-Umweltkonferenz, da ist ein Problem gewesen, das im Grunde genommen es wahrgenommen wurde als afrikanisches Problem, aber tatsächlich betrifft eben diese Bodendegradation die ganze Welt, auch reiche Industriestaaten.
Was sind die Ursachen, dass eigentlich fruchtbare Regionen sich in Wüsten verwandeln?
Also einmal zum Beispiel die intensive Landwirtschaft, also Monokulturen auf riesigen Feldern, wo Hecken gerodet worden sind, wo der Wind die Ackerkrume abtragen kann, wo kein oder wenig Fruchtwechsel stattfindet. Die Rodung von Wäldern ist auch eine ganz wichtige Ursache und beides, also die Monokultur als auch die Rodung von Wäldern bedingt ja auch Artenverlust. Da sind Unmengen von Bodenorganismen, die wiederum verloren gehen, die ja auch die Bodenfruchtbarkeit beeinflussen. Es gibt die Entwässerung von Moorflächen, was einst als Errungenschaft galt, das setzt CO2 frei und wir haben viele Extremwetter oder mehr Extremwetter, Regen, der auf fruchtbare Humusschicht wegschwemmt, Dürre und Wassermangel.
Ist das Ganze, ich sag mal jetzt eher ein agrartechnisches Problem oder wie muss ich mir das vorstellen?
Nein, das hat ganz extreme, weitreichende soziale Folgen. In den Industriestaaten spürt man es nicht so. Wir gehen in den Supermarkt, wenn uns Lebensmittel fehlen. In vielen armen Ländern ist das Stückchen Garten oder Acker Teil der Existenzgrundlage. Das betonte heute auch nochmal der Chef der Weltbodenkonvention, UNCCD, Ibrahim Tior. Und er verweist auf Haiti. Dort sind nach dem Abholzen der Wälder durch die Kolonialherrschaft nur noch 2% der Wälder übrig. Und das bedeutet...
Can these young people do if they cannot generate anything from land, which is their natural capital and which is basically their main asset? The only alternative they have is to flee.
Also den jungen Haitianern bleibt nichts anderes übrig, als zu fliehen. Die Migration in der Sahelzone konnten Viehzüchter und Bauer gut gemeinsam existieren. Sie konkurrieren aber jetzt um knapper gewordene Acker- und Weideflächen. Da kommen noch nicht funktionierende Regierung dazu und man sieht eine Radikalisierung. Die Islamisten um Boko Haram, die nehmen zu und die behindern wiederum die sinnvolle Bodennutzung.
Was lässt sich denn gegen die Ausbreitung und Entstehung von Wüsten tun?
Also bis 2030 muss der Verlust von fruchtbaren Böden netto auf null gebracht werden. Das heißt, einmal versucht stoppen und aber auch Böden wiederherstellen, sagt der deutsche Staatssekretär Jochen Flassbach.
Das geht durch Erosionsschutz, es geht durch Wiederherstellung von Waldlandschaften, also wenn man so ein bisschen banal sagt, Pflanzen von Bäumen, aber es ist eben weit mehr als das. Jeder Idiot kann Bäume pflanzen, aber Waldlandschaften und Ökosysteme wiederherzustellen, braucht viel Expertise und Know-how, um das auch schnell wieder für Erträge nutzbar zu machen. Geschieht das sehr häufig über Agroforstsysteme, also indem wir Waldlandschaften mit nutzbare Agrarlandschaft verbinden. Es geht um Kompostgewinnung und Nutzung.
Und man muss auch bedenken, der fruchtbare Boden speichert ja dann wieder viel mehr CO2. Degradierte Böden geben viermal so viel CO2 ab, wie ein fruchtbarer Boden speichert.
Jule Reimer über die UN-Konvention zum Bodenschutz und zur Wüstenbildung. Vielen Dank für diese Einordnungen. Die Arktis gehört zu den am spärlichsten besiedelten Regionen der Erde. Doch trotz ihrer Abgeschiedenheit finden sich in der Arktis erstaunlich viele Schadstoffe. Schwermetalle und Mikroplastik beispielsweise. Und in den Gewässern rund um die norwegische Inselgruppe Svalbard sind Wissenschaftler jetzt auf überraschend hohe Konzentrationen von Arzneimitteln gestoßen. Monika Seinsche berichtet.
Der Kungsfjord sticht von der Ostküste Spitzbergens ein kurzes Stück ins Landesinnere. Ein abgeschiedener Fjord, umgeben von Schnee- und gletscherbedeckten Berghängen, im direkten Austausch mit den gewaltigen Wassermengen des Nordpolarmeeres. Am Südufer des Fjords liegt Ny-Ålesund, eine kleine Forschungssiedlung, die im Sommer von etwas mehr als 100 Menschen bewohnt wird. Im Winter sind es gerade einmal 30. Und trotzdem hat Ida Beate Överjordet in den Tieren des Kungsfjords Ibuprofen und andere Schmerzmittel entdeckt. Und zwar in überraschend hohen Konzentrationen, sagt die Ökotoxikologin des Forschungsinstituts SINTEF in Trondheim.
We also find other groups of pharmaceuticals like antidepressants, antibiotics, different classes of pharmaceuticals.
Sie habe auch andere Gruppen von Arzneimitteln gefunden, wie Antidepressiva oder Antibiotika. Und das sowohl in Krebstieren als auch im Abwasser der Siedlung. Dort seien die Konzentrationen sogar noch höher als in den Küstengewässern direkt vor Oslo. Das beunruhigt die Forscherin.
Well, the pharmaceuticals, they are designed to...
Diese Arzneimittel wurden ja entwickelt, um eine bestimmte Wirkung im Körper auszulösen. Und viele biologische Systeme sind bei Tieren und Menschen dieselben. Also könnten die Arzneimittel auch bei Tieren wirken. Vielleicht auf die gleiche Art, vielleicht aber auch auf eine ganz andere. Es macht uns auf jeden Fall Sorgen, dass die Krebstiere diesen Stoffen ausgesetzt sind, die möglicherweise ihr Verhalten oder bestimmte Prozesse in ihrem Körper verändern. Die jetzt untersuchten Proben stammen aus dem Sommer 2018. Damals gab es in Ny-Ålesund noch keine Kläranlage. Und auch jetzt arbeitet dort nur eine sehr einfache. Wie viele Arzneimittel sie ins Meer entlässt, wollen die Forschenden in einem nächsten Schritt untersuchen. In Longyearbyen, dem größten Ort Spitzbergens mit mehr als 2000 Einwohnern, gibt es bis heute überhaupt keine Kläranlage. Alle Abwässer strömen ungeklärt ins Meer. Das sei ein arktisweites Problem, sagt Ida Beate Överjordet. Die meisten der abgeschiedenen Siedlungen im Norden Grönlands, Norwegens, Russlands, Alaskas und Kanadas verfügen weder über genügend Strom für den Betrieb noch über ausreichende finanzielle oder logistische Mittel für den aufwendigen Bau einer Kläranlage im Permafrost. Außerdem fehlen oft gesetzliche Vorgaben. Spitzbergen etwa gehört zwar zu Norwegen, untersteht aber einer anderen Umweltgesetzgebung, die, anders als auf dem Festland, keine Kläranlagen vorschreibt. Und dann gibt es noch die Kreuzfahrtschiffe, die jeden Sommer in großen Zahlen Touristen nach Spitzbergen bringen oder von dort mitnehmen. Schon 12 Meilen von der Küste entfernt dürfen diese Schiffe ihr Abwasser ungeklärt ins Meer ablassen.
So that's allowed in the whole Arctic, you know, and ships do that when they are allowed. So that's a problem.
Das sei in der gesamten Arktis erlaubt, sagt Ida Beate Överjordet. Und wenn es den Schiffen erlaubt sei, dann täten sie es auch. Dabei sind Arzneimittelrückstände im kalten Wasser der Arktis ein wesentlich größeres Problem als in wärmeren Breiten. Die niedrigen Temperaturen und die lange Dunkelheit führen dazu, dass die Arzneimittel langsamer abgebaut werden. Denn in erster Linie ist es das Sonnenlicht, das diese Stoffe zersetzt. Und das umso schneller, je wärmer es ist. Wenn die Arzneimittel hier oben ins Wasser gelangen, erwarten wir, dass sie wesentlich länger in der Umwelt erhalten bleiben als im Süden.
In the environment for a longer time than they will be in the south.
Gleichzeitig steuern immer mehr Kreuzfahrtschiffe nach Norden. Und je mehr Menschen die Arktis besuchen, desto größer wird das Problem. Es braucht also eine schnelle Lösung.
Der Beitrag von Monika Seinsche. Seien wir ehrlich, der Verbraucheralltag in Deutschland, der ist oft genug stressig und frustrierend. Einmal ein falsches Häkchen irgendwo gesetzt oder es nicht weggeklickt, ja, und schon hat man eine teure Zusatzversicherung abgeschlossen. Oder man bekommt auf Jahre hinaus ungewollt irgendwelche Newsletter oder sonstigen Werbemüll. Wer wenig oder gar kein Deutsch kann, der hat hier noch deutlich mehr Probleme. Das trifft auch auf die über 400.000 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine zu, die inzwischen in Deutschland angekommen sind. Ihnen wollen die Verbraucherzentralen jetzt künftig verstärkt mit Informationen in ihrer Muttersprache helfen. Darüber habe ich vor der Sendung mit Karolina Wrobelewska von der Verbraucherzentrale Brandenburg gesprochen, die das entsprechende Projekt koordiniert. Vor der Sendung habe ich sie gefragt, mit welchen typischen Verbraucherproblemen Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine zu kämpfen haben.
Erstmal konnten wir noch nie so viele Probleme identifizieren. Wir haben über Probleme zum Beispiel mit der Kontoeröffnung gehört. Es gab auch die Fragen zum Thema Telefonie und Internettarife. Aber wir wissen aus unserer Erfahrung mit den Geflüchteten in den Jahren 2015, 2016, dass die Probleme erstmal kommen. Und wir können auch auf dieser Grundlage gut einschätzen, mit welchen Verbraucherproblemen auch die Geflüchteten aus der Ukraine konfrontiert werden. Und zu den häufigsten Problemen gehören oder gehörten auch unter anderem versteckte Kosten bei Handyverträgen, Probleme mit den Kündigungsfristen bzw. Nichtbeachtung der Fristen, untergeschobene Verträge, ziemlich oft Haustürgeschäfte, darunter fallen vor allem Stromverträge. Und damit sind auch wieder die versteckten Kosten verbunden.
Also das heißt, momentan haben Sie jetzt speziell mit Verbrauchern aus der Ukraine, mit Kriegsgeflüchteten noch nicht ganz so viel in der Beratung, sage ich jetzt
erstmal
mal.
Erstmal nicht. Also sie sind erstmal, ja, sind erstmal angekommen. Es geht momentan um die grundlegenden Informationen. Die sind wichtig für die Ukrainer, die ihre Häuser verlassen haben und plötzlich in dem neuen Land leben müssen. Also es geht erstmal um die Themen wie Anreise und Aufenthalt, Geldtransfer oder Reisemöglichkeiten. Und ich möchte gerne betonen, dass wir diese Inhalte schon auf unserer Webseite veröffentlicht haben und sie sind aufrufbar auf der bundesweiten Webseite www.verbraucherzentrale.de. Diese Informationen sind wichtig. Und
die gibt es schon und zukünftig sollen also die Informationen gerade in ukrainischer Sprache nochmal deutlich ausgebaut
werden. Die sind jetzt in Deutsch und Ukrainisch und unsere Infothek werden wir um weitere Inhalte auch in beiden Sprachen und auf jeden Fall in Ukrainisch erweitern.
Wie wollen Sie jetzt diesen Menschen ganz konkret helfen? Was wollen Sie denen in den nächsten Wochen und Monaten an Informationen anbieten und wie soll das aufbereitet sein?
Ja, wir wollen vor allem präventiv vorgehen und in unserer Infocheck um weitere Artikel zu verbraucherrelevanten Themen zu erweitern. Dazu haben wir geplant, die Animationsvideos in ukrainischer Sprache zu erstellen. Und es geht auch um die wichtigsten Verbraucherthemen, die den Geflüchteten aus der Ukraine einfach im Verbraucheralltag helfen können.
Okay, nun spricht ja nicht jeder Mensch, der aus der Ukraine geflüchtet ist, tatsächlich auch ukrainisch als Muttersprache. Bieten Sie auch Informationen in anderen Sprachen damit an?
Ja, also wir bieten auch Informationen in polnischer und russischer Sprache. Also in den beiden Sprachen werden wir auch digitale Inhalte erstellen. Aber für die Ukrainer ist auch wichtig, dass die Informationen in Russisch haben. Deswegen können die russischsprachigen Geflüchteten auch von unseren Inhalten wie Animationsvideos oder Legal Tools profitieren.
Okay, die waren ursprünglich nicht unbedingt jetzt für die Kriegsflüchtlinge konzipiert, sondern auch, wir haben ja in Deutschland auch eine starke russischsprachige Minderheit.
Ja, das stimmt. Okay. Deswegen, also diese beiden Zielgruppen, Polen und Russen.
Okay.
Oder russischsprachigen, besser gesagt. Und davon können auch viele Ukrainer profitieren, die gerade nach Deutschland angekommen sind, denn viele einfach Russisch oder Russisch und Ukrainisch sprechen.
Verbraucherinformationen gibt es künftig auch auf Ukrainisch und in vielen weiteren Sprachen. Das sagt Karolina Wrobelewska von der Verbraucherzentrale Brandenburg und das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Das eigene Haus, das gehört für viele Menschen in Deutschland immer noch zum perfekten Glück dazu. Und tatsächlich gilt ein Eigenheim ja auch als eine gute Vorsorge fürs Alter, als Schutz vor steigenden Mieten. Im Alter taucht dann aber manchmal doch ein Problem auf, denn viele Häuser sind schlicht und einfach nicht barrierefrei. Wer dann nicht mehr Treppe steigen kann, kommt dann unter Umständen nicht mehr ohne Hilfe in die oberen Stockwerke oder im schlimmsten Fall gar nicht mehr ins Haus. Helfen kann in solchen Situationen ein Treppenlift. Was beim Einbau rechtlich und auch ganz praktisch zu beachten ist, erklärt Dieter Nürnberger im Verbrauchertipp.
Die gute Nachricht, der Einbau eines Treppenlifts dürfte baulich in den meisten Fällen kein Problem sein. Es darf allerdings nicht allzu eng werden, denn es gibt Vorschriften, wonach auf der Treppe noch Platz sein muss, damit zu Fußlaufende bequem am Sessel des Treppenlifts vorbeikommen. Und auch wenn die Bundesländer teils unterschiedliche baurechtliche Vorschriften haben, rein rechtlich steht dem Einbau eines Lifts meist nur wenig im Wege, sagt Michael Bruns von der Stiftung Warentest.
Jeder hat das Recht darauf, seine Wohnung erreichen zu können. Ein Treppenlift ist dann das Hilfsmittel der Wahl. Allerdings muss man es dann im Streitfall, wenn der Vermieter es ablehnt, auf eigene Kosten einbauen und muss auch auf eigene Kosten wieder ausbauen, wenn das nicht mehr benötigt wird. Bei Eigentumsgemeinschaften ist es so, dass da der Bundesgerichtshof einen Rechtsanspruch bejaht hat, wenn denn eine entsprechende Gehbehinderung vorliegt. Das ist anders als zum Beispiel bei Personenaufzügen. Da muss eine Mehrheit der Eigentümer zustimmen.
Je nach den Bedingungen vor Ort muss allerdings mit mehreren tausend Euro Kosten gerechnet werden. Wer einen Pflegegrad von 1 bis 5 nachweisen kann, bekommt sogar einen einmaligen Zuschuss, der jedoch vor dem Einbau beantragt werden muss.
Die meisten Nutzer von Treppenliften bekommen den Zuschuss der Pflegekasse. Das beläuft sich auf 4.000 Euro. Wenn es zwei Personen im Haushalt gibt, die den Treppenlift brauchen, bekommen beide diese 4.000. Das geht bis zu 16.000 Euro. Eine andere Förderung ist über die Kreditanstalt für Wiederaufbau, die KfW, die gibt da zinsgünstige Kredite.
In der Warentestuntersuchung ging es nicht um konkrete Treppenliftmodelle, sondern um Probleme, die rund um den Einbau auftreten können. Berücksichtigt wurden beispielsweise Erfahrungen einer Umfrage der Verbraucherzentralen. Tenor, auf dem Markt tummeln sich einige fragwürdige Firmen. Relativ oft genannt werden Überrumpelungsversuche beim notwendigen ersten Besichtigungstermin. Warentester Michael Bruns.
Der Kostenvoranschlag sollte unbedingt gratis sein, denn die Leute, die einen Treppenlift benötigen, müssen mehrere Angebote einholen. Da kann man nicht jedes Mal mehrere hundert Euro bezahlen. Sowas muss in die Kosten einkalkuliert sein.
Interessenten sollten zudem stets eine zweite Person ihres Vertrauens zum Verkaufsgespräch hinzubitten. Und auch wenn nicht alle Vertreter darauf hinweisen, natürlich gibt es auch beim Kauf eines Treppenlifts ein 14-tägiges Widerrufsrecht. Das sollte sogar ausdrücklich im Vertrag stehen. Falls nicht, verlängert sich das Widerrufsrecht sogar um ein Jahr. Schlechte Erfahrungen gab es zudem bei Garantieleistungen, Service und Wartung. Weshalb die Warentester empfehlen, eher einen regionalen Anbieter zu wählen, der in Notfällen vielleicht schneller erreichbar ist als ein bundesweit agierendes Unternehmen. Und grundsätzlich sollten Kunden sich schriftlich vorbehalten, erst dann komplett zu zahlen, wenn der gesamte Einbau abgeschlossen ist. Bevor ein Treppenlift also starten kann, muss einiges beachtet werden. Weitere wichtige und unabhängige Informationen zu Finanzhilfen und Rechtsfragen bieten neben den Verbraucherzentralen auch die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungsanpassung. Ratsuchende erfahren ja auch, wo Betroffene in ihrer Region beispielsweise mit einem Treppenlift schon einmal Probe fahren können.
Treppenlifte fürs Eigenheim oder auch für die Mietwohnung, das war der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger. Und den können Sie wie immer nachhören im Internet unter www.deutschlandfunk.de, in unserer Mediathek oder in unserer Audiothek-App für Smartphones und Tablet-Computer. Nach den Nachrichten meldet sich hier gleich mein Kollege Philipp May mit den Informationen am Mittag. Bei ihm geht es unter anderem um das Thema Extremismus und politisch motivierte Gewalt in Deutschland. Mein Name ist Stefan Römermann. Ich sage danke fürs Zuhören und tschüss.